ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Fass mich nicht an, ich bin ein abisoliertes Kabel.
Ach ja, das ist ja ein geistesgestörter, irgendwie schizophren. Richtig gut gemacht.
Keine Angst vor kultureller Aneignung.
Dann bist du ja der Freund eines Menschen, der keine Freunde hat.
Das ist paradox, dann gibt es mich ja gar nicht.
Dann bist du Bielefeld.
Ich bin Frank König, hallo. Mensch, was wären wir, wenn wir euch nicht hätten? Seit Jahren fordert die SWR1 Meilensteine Gemeinde vehement eine Folge zu Stop Making Sense von den Talking Heads. Zum Beispiel Axel Berger aus Österreich, Alexander Striezel und auch Gregor Tischler. Und der hat uns schon im Februar 2024 auf das anstehende Jubiläum hingewiesen. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte das Album beinahe wieder untergemangelt. Für diese Woche hatten wir ja eigentlich einen Klassiker aus dem Archiv vorzuspielen. Aber zum Glück hat Steffen Zeitler an meilensteine@swr.de geschrieben und nochmal mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass Stop Making Sense Jubiläum feiert. Vielen Dank. Und natürlich machen wir das. Vier Abende im Dezember 1983, der Ort, das Pentatious Theater in Hollywood, die Band Talking Heads und eine Filmcrew unter Regie von Jonathan Demme. Das Ergebnis: einer der legendärsten Konzertfilme der Geschichte. Passend dazu gab es ein Album mit 9 Tracks aus den Konzerten. Und mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge im September 2024 jährt sich das Erscheinen des Albums zum 40. Mal. Es gilt seitdem als Maßstab für die Qualität von Live-Alben. Wie man das hinbekommen hat, warum es doch ein bisschen anders klingt als im Film und warum es später einige Neuveröffentlichungen gab, auch darüber reden wir gleich. Im Studio aus der SWR1 Musikredaktion, Stefan Fahrig.
Hallo.
Und unser SWR1 Rheinland-Pfalz Musikchef, Bernd Rosinus.
Hallo.
Hi. Wer Stop Making Sense auflegt, bekommt erstmal einen alten Bekannten in neuem Klang zu hören. Eine erstaunliche Version von Psycho Killer. Tolle Mischung aus Akustikgitarre und Drumcomputer. Psycho Killer. Und natürlich darf diese Nummer hier nicht fehlen, wenn man richtig Party machen will. Burning Down the House. Bernd, was war los 1984 in der Welt und in der Musik?
Naja gut, wir hatten das Jahr 84 natürlich schon öfter, aber klar, wir sind mitten im Kalten Krieg. Es fallen die Worte "Das Reich des Bösen" von Ronald Reagan. Indira Gandhi wird ermordet. Wichtig finde ich auch für dieses Album, der Apple Macintosh wurde erfunden 1984. Also der erste Computer mit einer Benutzeroberfläche. Und Computer spielt natürlich eine gewisse Rolle. Auch war es natürlich das George Orwell-Jahr, also 1984, wo dieser Roman dann natürlich über diese Überwachungsstaat dann natürlich nochmal in aller Munde war. Obwohl es natürlich die technischen Möglichkeiten wie heute noch gar nicht gab. Olympische Spiele ohne Russland gab es. Und den Startschuss des Privatfernsehens in Deutschland sollte man auch nicht vergessen. Finde ich ein ganz wichtiger Termin.
Und in Rheinland-Pfalz. Ach nee, wir werden ja international ausgestrahlt. Also bei denen in Rheinland-Pfalz.
Bei denen in Rheinland-Pfalz. Ja, also bei uns hat das aber noch eine Weile gedauert zu Hause, bis es richtig Fernsehen gab, weil bei uns gab es immer noch das erste, zweite, dritte und DDR1. So, das war das, aber gut, das kam dann später.
So war das in Nordhessen.
Und in der Musik, klar, große Alben. Born in the USA. Prince. Purple Rain. Und das Video, das Musikvideo als Form wurde immer wichtiger. Am MTV 82 gegründet. Diese Videokultur machte sich dann auch in Deutschland breit. Und das finde ich auch relativ wichtig für dieses Album. MTV war ja bei uns eigentlich nicht zu empfangen. Und man konnte die Videos aber zum Beispiel auf VHS leihen. Das habe ich damals tatsächlich gemacht. Ach, wir haben uns ja in Videotheken konnte man sich VHS-Videos von Plattenfirmen ausleihen und dann konnte man sich zu Hause eine Reihe von Musikvideos angucken. Weil im Fernsehen gab es ja nur Einzelsendungen, Formel 1 zum Beispiel, da konnte man die auch sehen. Und man konnte in der Disco, gab es das bei euch auch? Also dass da so auf Bildschirmen irgendwelche Musikvideos liefen.
Also im Granada glaube ich schon. Im El Cid bei mir nicht.
Also Musik war auch optisch noch knapp, man musste sich schon noch auf die Ohren verlassen. Das so grob, was in dem Jahr musikalisch so wichtig war.
Mhm. Stefan, erzähl uns was zur Vorgeschichte dieses Konzertfilms, ja,
auch
wenn das ursprünglich war und des Albums.
Auch wenn ihr mich verfluchen werdet. Also da wir hier über ein Live-Album reden und die Songs aus verschiedenen Abschnitten der Bandgeschichte stammen, hole ich ein klein bisschen weiter aus, weil ich glaube, das ist da ganz wichtig. Und da ein paar Fakten zum Schnelldurchlauf. Gegründet Talking Heads 1975 in New York, der Kern der Band, auch ganz wichtig, auch für die Art des Konzertes, die waren zusammen auf der Private Rhode Island School of Design, also eher so die intellektuelle Schiene. Und daraus begründet sich auch immer wieder dieser künstlerische Ansatz der Band, auch filmisch natürlich bei Stop Making Sense. Und auch bei den Kritikern wurden sie daraufhin als Art Rock eingestuft, also als Kunstrock. Ja, das hat sich dann geändert, als sie im CBGB vor den Ramones aufgetreten sind. Dann wurden sie nämlich von Artrock zu Punkrock eingestuft. Aber beide Begriffe haben der Band eigentlich gar nicht so zugesagt.
Schön. Kann man da auch mal sehen, wie beliebig solche Genre-Einsortierungen also, manchmal sind.
Ehrlich gesagt, immer wenn ich lese die Talking Heads und Punk, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Ich verstehe es schon, weil ich hab mir extra in der Vorbereitung ein paar Konzertvideos von der Anfangszeit der 70er mal angeguckt. Und da ist natürlich durch die Besetzung her schon Bass, Gitarre, Schlagzeug, da schon eine sehr rudimentärere Art der Musik. Also das ist schon schrammelig, das muss man wirklich sagen. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir hier besprechen.
Ja, also, wobei sie auch bei Stop Making Sense harmonisch relativ einfach gestrickt sind.
Ja, aber es ist natürlich vom Sound sehr
wavig. Der Sound ist komplex.
Komplexer. Genau. Ne? Schöne Fun Fact am Rande, sie sollen zu der Zeit übrigens auch mal Debbie Harry gefragt haben, ob sie eine Sängerin der Band werden wollte und ihre Antwort, ich habe schon eine Band, aber ihr könnt mir einen Drink ausgeben, also, soll sie gesagt haben. Ja. 77, das erste Album mit A Psycho Killer, dem Opener auf Stop Making Sense. Bowie-Produzent Brian Eno entwickelt den Sound der Band dann weiter. Ja, es wird ein bisschen waviger, es wird experimenteller. Und auf den kommenden Alben, das werden wir auch hören und auch musikalisch analysieren können, vermischen sich dann so Funk-Elemente à la Parliament, Funkadelic, so mit Rock, Wave und großer Teil auch, finde ich, auch auf dem Live-Album afrikanischer Musik, weil das Live-Album ist sehr rhythmisch geprägt, finde ich, sehr von Drum-Sounds her geprägt. Und das haben die Talking Heads später immer wieder in der Musik einbezogen. Sie haben sich da immer wieder auf Fela Kuti, den Begründer des Afrobeats im Prinzip, auch berufen. 78 dann die Coverversion von Al Greens Take Me to the River, kommt auch auf dem Live-Album vor. Und ein Jahr später dann die Single Live During Wartime. Und in den 80ern, ja, dann passiert mit dem Sound das, was wir auch auf dem Live-Album hören. Er wird größer. Also sie gehen auf Tour und holen sich da auch schon Gastmusiker dazu, wie zum Beispiel Adrian Belew, kennen wir als Gitarrist von David Bowie, auch Frank Zappa. Und 81 haben wir dann so einen kleinen Stopp in der Bandgeschichte, weil David Byrne macht ein Soloalbum und da sagen sich Tina Weymouth und Chris Franz, mittlerweile verheiratet in den 80ern, sagen wir, machen wir auch was. Und die gründen dann den TomTom Club und haben einen riesen Single-Erfolg, muss man sagen. Genius of Love, der klingt so. Ich finde die Nummer riesig. Und hab danach auch wieder TomTom Club gehört und das ist eine tolle Band, muss man ehrlich sagen. Ja, schönes Nebenprojekt, TomTom Club. Übrigens die Nummer eine der meistgesampten Songs der 80er überhaupt. Hier ein kleines Beispiel, Grandmaster Flash and the Furious Five. Ich finde es auch gut
gemacht. Das Ding ist dann tatsächlich auch im Konzert gespielt worden, aber nicht auf der ursprünglichen Version.
Im Konzert ist es drauf, aber nicht auf dem Album, über das wir heute reden.
Steffen Zeitler hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, übrigens auf meilensteine.swr.de, dass diese Nummer so oft gesampelt wurde.
Ja, Return of the Mac kann man auch ein Sample hören. Also unglaublich oft dieses, aber es ist auch ein richtig schönes, ein schöner kleiner Beat, den man da immer samplen kann. Aber jetzt mal genug zu den Nebenprojekten. 82 erschien dann, muss man auch mal sagen, das erste Live-Album der Band. Also Stop Making Sense ist jetzt nicht das erste Live-Album. The name of this band is Talking Heads. Das ist, oh, wenn man das hört, das ist sehr direkt ins Ohr. Also das hat viel mehr Schärfe, finde ich. Aber auch gerne mal reinhören. Und 83 dann das Album Speaking in Tongues. Darauf ihr einziger Top-Ten-Hit in den USA, muss man sagen, Burning Down the House. Natürlich auch drauf auf der Live-Platte, weil die Live-Platte ist ja nichts anderes wie ein Tour-Mitschnitt der Tour zu Speaking in Tongues, weil mit dem Album sind sie dann auf Tour gegangen und an 4 Abenden im Dezember 83, du hast schon erwähnt, entsteht dann der Film im Pantages Theater in Hollywood. Die Idee dazu hatte der Regisseur Jonathan Demme, den kennen wir dann von Filmen wie Philadelphia oder Schweigen der Lämmer. Logischerweise kam ihm die Idee, als er ein Konzert der Talking Heads gesehen hat. Und den Film produzierten und finanzierten dann die Talking Heads auch selber. Ich glaube, $1,2 Millionen hat der Film gekostet. Und weil ja auch Geld wieder in die Kasse zurück muss, entschied man sich wohl logischerweise, da machen wir noch ein schönes Soundtrack-Album raus. Stop Making Sense.
Das war die Vorgeschichte. Und Bernd, als wir beschlossen haben, über Stop Making Sense zu reden, hast du dich sofort für diese Meilensteine-Folge gemeldet. Über meinen alten Bekannten rede ich gerne, waren deine Worte. Was macht das Album deiner alten Bekannten, also deiner Meinung nach, zum Meilenstein?
Naja, alte Bekannte ist jetzt nicht. Also
ich glaube, er sprach von Freunden.
Alte Freunde insofern, ich war 1984, 17 und habe dieses Album auf Kassette bekommen. Aha. Und ich war einfach total begeistert von diesem Album. Hab's schwindelig gehört, also wirklich in Dauerloop. Kennst du das? Man hat dann so ein Album, wo man, ich höre beim Schlusston jedes Songs, höre ich den Anfang des nächsten. Also mich irritiert es, wenn danach was anderes kommt, weil ich es fast so oft gehört habe.
Deswegen dann kannst du auch mit der Neuversion nicht viel anfangen.
Ist so. Und dann habe ich es eine Weile natürlich aus den Augen verloren. Irgendwie hat man dann so ein Album nicht mehr so gehört und jetzt wiederentdeckt. Und deshalb wollte ich, also als ich gehört habe, wir machen eine Meilensteinfolge, habe ich gesagt, da mache ich mit, weil ich will mich damit einfach auch nochmal beschäftigen. Weil ich habe es ja eigentlich jetzt damals als Junger, ja, habe damals schon Musik gemacht, gehört. Und was mich daran fasziniert hat, ist, dass man auf diesem Album so gut hören kann, wie Popmusik ineinandergreifen und wie Popmusik eigentlich funktioniert. Weil die Songs sind ja oft so aufgebaut, dass sie nacheinander einsteigen irgendwie. Es beginnt in so einem Groove, dann kommt der dazu, dann kommt noch ein Keyboard dazu. Und man hört sehr, sehr gut, wie dieses Werk, was nachher so komplex klingt, eigentlich aufeinander geschichtet ist. Und das hat mich daran total begeistert, weil es so klar ist in der Struktur. Das ist also anders wie ein Album wie Thriller, wo es unheimlich schwierig ist, diese ganze Komplexität mit Sachen, die weit nach hinten gemischt sind und so überhaupt durchzusteigen. Und da ist es einfach toll gemacht. Das ist auch meine Live-Faszination natürlich. Und natürlich stilistisch, weil hier trifft ganz klar Soul auf Wave. Und es wird was Neues drauf. Diese intensiven Grooves, diese Schlüssigkeit und die Geschlossenheit im Sound dieses Albums. Mhm. Ich habe die Talking Heads dadurch erst kennengelernt, durch dieses Album. Und danach die anderen Alben. Ja. Aber keins hat mich so gefesselt wie dieses.
Sehe mich schon, ich habe die Talking Heads ja mehr auf der Tanzfläche kennengelernt live. Und sehe mich schon, wie ich meiner Tanzpartnerin erkläre, auf die Frage hin, warum gefallen dir die Talking Heads? Weil mir die Schlüssigkeit der Schichten so super.
Ja, aber ist ja so. Es ist ja so. Du hörst,
schon verlässt sie mich. Das meinte ich ja damit, als ich vorhin sagte, dass der Sound so klar und so eindeutig auch verständlich ist. Also man versteht da, was da passiert. Ja.
Den Meilenstein-Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek und wer ihn da abonniert, verpasst keine Folge. Und hier gibt es nochmal den Opener von Anfang an, A Psycho Killer in den Hauptrollen, David Byrne, eine Akustikgitarre, ein Drumcomputer und so einen Ghetto-Blaster, Radiorekorder haben wir früher gesagt, hat wahrscheinlich auch der Bernd seine Kassette drauf gehört damals auf so einem Ding. Hier ist A Psycho Killer. Schon abgefahren anfangen. Der Anschlag, der ist so
super, ne?
Ja, ist so sauber und klar.
Und ich habe das ja die ganze Woche, die meine Akustikgitarre steht ja neben meinem Schreibtisch und habe es dann immer versucht mitzuklampfen.
Und?
Er das spielt das wirklich klasse. Also.
Es reicht als Antwort.
Es hat halt so eine hypnotische Kraft, was wir machen. Und du versinkst richtig in diesem Sound.
Ja. Und es ist nur dieses A-Moll G-Dur.
Ja, es sind 2 Akkorde, ja. Und dann E.
Ja, dann geht es ein bisschen noch weiter. Aber
ja, Psycho Killer in einer überaus bemerkenswerten Version, haben wir gerade schon thematisiert, auf diesem Album Stop Making Sense. Und eine großartige Eröffnungsszene in dem eigentlich dazugehörigen, beziehungsweise in dem Originalfilm, zu dem das Album gehört. So muss man es ja sagen.
So, und den soll ich jetzt beschreiben. Also ich sag mal so, fängt an, Kamera, Bühnenboden. Es kommen Füße in weißen Stoffsneaker sind es, glaube ich. Weite Hose, beige. In der Hand taucht ein Radiorekorder auf, Marke JVC, habe ich, ja, den habe ich mal recherchiert. Und eine Stimme, das ist David Byrne, sagt dann, hey, I got a tape, I wanna play. Also ich habe hier ein Tape, das will ich mal spielen, legt eine Kassette rein in den Radiorekorder und drückt auf den Startknopf.
So klingt das.
Hi, I got a tape I want to play.
Das ist der Originalanfang.
Nicht auf dem Album zu hören, gibt es nur im Film und dann später auf der erweiterten Deluxe-Edition, glaube ich, ist es.
Ja.
Es ist auch im Film... Ob das am Material liegt, das ist ein bisschen runtergepitcht. Das ist, der Ton hat etwas verändert.
Er hat in den Nachdubs hat er die Rhythmen betont.
Ja,
ja, auch also möglich. Hat er sich vor allem darauf konzentriert, in den Nachproduktionen die Rhythmen nach oben zu kriegen.
Das heißt,
hier war der Rhythmus leiser einfach.
Ja, das heißt, um das nochmal klar zu machen, in diesem Album mit den 9 Tracks, was ursprünglich erschien, da ist sehr stark nachgearbeitet worden.
Also bei dem Song ist es deutlich zu merken, dass nachgearbeitet wurde, auch bei einem Punkt, zu dem wir gleich kommen. Ich wollte einfach nochmal, ich finde, weil wir von der Gitarre gesprochen haben, es erinnert mich zum Beispiel wahnsinnig an Richie Havens und Woodstock und Freedom. An diese, wo er wie ein Wahnsinniger auf dieser Akustik rumhaut. Ist ja auch sehr hypnotisch. Dieses Freedom, ja. Freedom.
Freedom.
Und hier ist halt der Psycho-Killer. Kurz zum Radiorekorder, in den er ein Tape einlegt, das er gerne mal abspielen möchte. Natürlich ist das nur Requisite. Also da läuft im Hintergrund ein Drumcomputer, das ist der Roland TR-808, zu der Zeit ein sehr bekannter und sehr gern genommener Drumcomputer. Und ich finde auch die Programmierung ist einfach super von dem Ding. Der Rhythmus läuft erstmal durch und dann kommt es auch... Leider für alle, wie ich es auch bin, die das Originalalbum haben, da ist es nicht drauf. Es ist im Film und auf der Deluxe-Version, weil es wurde geschnitten. Also sie haben versucht, weil ich muss auch sagen, es ist optisch schwer rüberzubringen. Es kommt so eine Szene, wo der Trump-Computer sich quasi verstolpert und auf der Bühne auch David Byrne dazu ganz komische Stolperbewegungen macht. Er beschreibt das später, dass er da unter anderem in der Baptistenkirche war und diese Trance-Sessions beobachtet hat, wo die Leute dann so... abkippen und plötzlich umfallen, was ihn sehr inspiriert hat. Ist halt ein optisches Thema, haben sie sich beim Album gedacht, nee, komm, dann lassen wir lieber den Hoof durchlaufen. Es klingt im Film und auf der Deluxe-Edition genau so.
Es ist genial. Es ist so großartig.
Jetzt kommt noch so ein kleiner...
Nein, ich finde es auch so großartig, weil das diese, wir kommen ja gleich inhaltlich noch drauf, diesen Psycho-Killer, wie der aus dem Takt gerät, also wie der durchknallt, das ist ja
sicherlich übertragbar an der Stelle.
Ja,
ne? Übrigens eine Stelle, die wo David Byrne auch gesagt hat, unheimlich schwer zu erwischen. Also da,
ja,
der Hoof läuft durch und du kannst ja nicht auf die Uhr gucken, wann kommt, also du musst dich so konzentrieren, da in diese Choreo zu kommen. Das ist wahnsinnig schwer für ihn gewesen. Wie gesagt, leider auf dem Album nicht drauf. Und bleibt zum Schluss, glaube ich, wichtig im Vergleich mit der Studioversion. Wir ahnen schon, dass diese Version relativ wenig mit der Original-Studioversion zu tun hat. Und die ist klar mit kompletter Band eingespielt. Wir haben so einen Synthesizer-Lick, der da gefeatured wird. Und wir haben, das müssen wir auch sagen, ich glaube, wir werden nachher nochmal drüber reden, eine fantastische Bassistin in dieser Band, die heißt Tino Weymouth. Und auf der Studioversion ist ihr super Bass zu hören. Wir hören mal rein. Ich habe es jetzt zusammengeschnitten. Wir gehen Weil jetzt kommt der zweite Lick.
Psycho Killer.
Das ist ein totaler Motown-Lick.
Ja.
Du hast am Anfang diesen Straight and Rock und dann kommt so ein bisschen Motown-Lick.
Ja.
Sie ist eine wirklich fantastische fantastische Bassistin. Und wenn man überlegt, dass sie gar keinen Bass eigentlich gespielt hat, als sie in die Band eingetreten ist, sie hat also auch gar kein Vokabular gehabt.
Was hat sie ursprünglich?
War dann, der hat alles wahrscheinlich gemacht an dieser Art School, aber sie war keine Bassistin per se. Und sie hatte damit,
glaube ich, Malerei abgeschlossen.
Malerei auch. Und sie hat gar kein Vokabular gehabt für den Bass. Also das, was du hast, so diese Rocklicks, Funklicks, alles, was du hast, das hatte sie gar nicht. Und das hat sie entwickelt innerhalb der Talking Heads. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie straight sie gespielt hat. Du hast diesen Viertel-Bass und dann diese schöne Abweichung, die sie ein bisschen, ich finde, super. Sie ist zum Glück nicht mehr unterschätzt. Also sie wird heute als Bassistin sehr hoch gehandelt. Also wer auf YouTube mal ihren Namen eingibt, findet ein Tutorial nach dem anderen. Und sie hat wirklich ganz, ganz tolle Basslines auf diesem Album hingelegt. Und dann haben wir noch eine Sache, die ich gerne mitnehmen würde. Das ist natürlich Burns.
Kenn ich von Lou Rawls.
Klingt so. Psycho Killer. Und wir haben jetzt, oder ich habe jetzt einiges über die Soul-Affinität, auch Bernd hat es schon mal erwähnt, dieser Band auch gesprochen. Und ja, und David Byrne hat es auch gesagt, das hatte sich natürlich von Otis Redding und seinem Fa-Fa-Fa-Sad-Song inspirieren lassen, so im Original. Bisschen fa-fa-fa. Wie vielleicht. Byrne ist der Schotte, vielleicht singt man das da fa-fa-fa mehr.
Ja, unbedingt.
Also Psycho Killer. Genialer Opener, steht viel drin.
Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz auf das Thema ursprüngliche Version, spätere Version zurückkommen, damit wir das ganz klar geklärt haben. Das heißt, hier wurde ganz klar der Medium Vinyl
Schuldigkeit
getan.
Ja, angepasst, dem Medium Vinyl. Du hast 9 Songs drauf, das ist eigentlich für eine Vinylscheibe, was den Sound angeht, weil umso mehr Songs draufgepresst wurden, umso schlechter war der Sound. So, das heißt, sie haben da ganz bewusst die Songs aus, haben auch Songs bearbeitet, kürzer. Ich glaube, im Original, im Film ist der Song 5 Minuten 30, auf dem Album 4 Minuten 27. Also da fehlt fast eine ganze Minute. Das ist dieser ganze Rhythmusteil, den sie rausgeschnitten haben, um da, glaube ich, auf die Vinylplatte auch einen guten Sound zu haben einfach.
Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Plattenfirma da auch mitgesprochen hat, weil die haben es ja auch als Single rausgebracht, Psycho Killer. Und jetzt in so Stolpersteine im Rhythmus für eine Single nicht ideal, wenn ich Plattenboss bin und das verkaufen will. Das weiß ich aber nicht, ob sie sich, weil eigentlich war er relativ unbeeinflussbar, also die Talking Heads, also waren nicht so leicht zu steuern, sagen wir mal, für Plattenfirmen, was ja auch nach dem Album sich dann gezeigt hat.
Ja. Hättest du auch ein Single-Edit machen können.
Ja, das stimmt.
Aber es gibt, wie gesagt, es gibt ja Gründe, warum nur 9 Tracks, dann hätte man als Alternative ein Album, ein Doppelalbum machen können, aber dann sagt man wieder, man nimmt die besten Sachen drauf und macht darauf was ganz Kompaktes, was den Film featured sozusagen, und die Leute, die das alles hören wollen, gucken sich dann den Film an, gab es dann wahrscheinlich auch bald auf VHS, und kurze Zeit später, wir schreiben 84, gab es auch die CD, und dann später gab es 2 Special Editions mit mehr Titeln, und jetzt, glaube ich, kürzlich rausgekommen halt das komplette Konzert.
Was mich immer gewundert hat, ist halt, das Konzert hatte einen gewissen Aufbau. Also es kam ja, er fing alleine an, es kam immer mehr dazu. Und diesen Aufbau hat man eigentlich in der Platte hier überhaupt nicht widergespiegelt. Weil die haben das ja hin und her kreuz und quer gemischt. Also das hat zwar vom Sound absolut schlüssig, weil ich kannte den Film ja nicht, als ich das Album schon kannte, ist es ja absolut schlüssig auf dem Album, aber eben das Konzert eigentlich ganz anders von der Reihenfolge her, also in Teilen.
Ja, wobei das nach, glaube ich, nach Song 4 die Band komplett da ist. Du hast das Intro, komplett leere Bühne auch, was ja auch sehr spannend ist.
Genau.
Dann kommt die Bassistin dazu, Akustikgitarre, dann kommt, glaube ich, die Drums dazu, und die werden, wer den Film nicht gesehen hat, auf Podesten auf die Bühne kommen. Das ist ein ganz tolles Erlebnis, und dann ist die Band auch schon zusammen. Aber ja, du hast recht, auf dem Album wird das in keinster Weise berücksichtigt, weil auch vielleicht die Songs, die Live Nummer 2 und 3 waren einfach...
Ja, es musste ja beim Album knallen. So.
Es musste knallen, ja.
No fillers, only killers. Bernd, du bist nicht nur unser Musikchef, sondern auch der Mann für SWR1 Hits und Stories. Welche Geschichten stecken denn hinter dem Song Psycho Killer? Klingt ja schon ziemlich
gruselig, der Psychomörder.
Ja, also das ist eine quasi auch eine studentische Idee. Also es ist ja, wie Stefan schon gesagt hat, 77 zum ersten Mal erschienen, 75 aber schon komponiert. Ja. Und da waren sie alle noch Studenten und sie waren begeistert von Alice Cooper, Schockrocker. Und der war schwer angesagt in New York und wollten sie irgendwie so ein ähnliches Stück schreiben wie er. Und dann haben sie halt angefangen an diesem Text, an diesem Song zu schreiben und haben halt was gemacht, wo der Sänger in die Rolle des Erzählers aus der Sicht eines Psychokillers schlüpft und eben dem seine Erlebnis- oder Gefühlswelt darlegt. Also es heißt da, I'm tense and nervous and I can't relax, I can't sleep cause my bed's on fire. Also ich bin angespannt, nervös, ich kann mich nicht entspannen, ich kann auch irgendwie nicht schlafen, weil mein Bett brennt. Das ist schwer zu übersetzen, damit ist eher, ich bin unruhig. Ist jetzt nicht Sexuelles, sondern ist eher, ich unruhig, ich bin einfach nervös. Und dann kommt auch dazu, dass er dann irgendwie merkt man in dem Text auch, dass es um eine Frau geht, um das Begehren einer Frau. Im Refrain soll sie dann weglaufen. Also auch, dass es dieses Motiv dann aus Psycho, dem Film, wird dann auch da drin verarbeitet. Also es ist ganz klar eine Psycho-Killer-Geschichte. Tina Weymouth war auch übrigens beim Songwriting beteiligt, weil es ist eine französische Strophe drin, die kam von ihr. Mhm. Da sollte erst eine Japanerin rein. Die hat er kennengelernt an der Uni und sollte es japanisch sein. Und dann hat er der den Text gegeben. Und dann wollte sie nicht. Dann hat sie gesagt, nee, das mache ich nicht. Wenn man nicht wusste, um was es geht. Und dann hat sie gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann haben sie es halt auf Französisch gemacht. Und das war so die Idee von diesem Song. Also, und ich glaube, sie wollten es auch so umsetzen, dass man das, ich meine, Byrne ist ja so, dass er jeden Song eigentlich nicht nur singt. Er schauspielert eigentlich jeden Song. Und das merkt man auch im Film, wenn man sich das anguckt heute, dass jeder irgendwie eine andere Intention hat und eine andere Spannung.
Jeder Song.
Und jeder Song irgendwie, ja. Und er hat diesen Song, merkt man auch zum Beispiel, dass er ihn so hoch geschrieben hat, dass er sich in diesem Refrain so quälen muss, dass man diese Spannung und diese Nervosität und dieses Entsetzen dieses Psychokillers dann auch in dem Gesang merkt. Aha. Also es ist da in dieser Beziehung sehr toll umgesetzt. Ja. Das macht ihn also in dieser Rolle des Psychomörders sehr überzeugend. Natürlich sind Songs, in denen Menschen in Rollen von Verbrechern schlüpfen, immer ein bisschen schwierig, aber es ist halt ein Schauspiel.
Ja. Genau. Und du hast natürlich unterschwellig auch diese schizophrenen Gedanken, er hat zwei Sprachen.
Ja,
oder genau. In der zweiten Strophe des Textes schlüpft er dann aus dieser Ich-Erzähler-Position, spricht mit einem Du. Also er spricht, er geht dann nochmal
in den Dialog, genau.
Also er hat plötzlich einen Dialog. Also das ist auch wirklich gut gemacht, so unterschwellig. Du kriegst es im ersten Moment nicht mit, Französisch, wieso ist das Französisch? Ach ja, das ist ja ein geistesgestörter, irgendwie schizophren. Richtig gut gemacht.
Ja. Eine meiner Lieblingszeilen ist die Nummer mit dem fass mich nicht an, ich bin ein abisoliertes Kabel. Ich werde es richtig verstanden haben, aber das ist schon, das sind schon krasse Bilder. Chris Frantz hat übrigens mal gesagt, das ist der ultimative Talking Heads Song, weil alles durcheinander ist gegenüber der Seite Songfest.com, hat er mal gesagt, es ist ein bisschen verrückt und ein bisschen funky. Es ist so, als ob Alice Cooper auf Sam and Dave trifft, genau ins Schwarze.
Alice Cooper und Sam and Dave finde ich irgendwie ein gute Kombi hier. Ja. Ne? Kann man irgendwie nachvollziehen. Ja.
Wir hatten es erst letztens in der Folge zu Definitely Maybe von Oasis, die Frage, wer einen Anteil vom Songwriting hat. Es ist immer wieder ein Knackpunkt in Bands, wo auch die Bandchemie auf eine harte Probe gestellt wird. Es geht dabei nicht nur um Credits auf dem Cover, sondern eben auch um Bares, um Geld. Und das war bei den Talking Heads nicht anders. Du hast gesagt gerade schon, Tina Weymouth hat mitgeschrieben an dem Song. Gab es auch ein bisschen Ungereimtheiten, bis dann alle auf dem
ja gut, weil Chris Frantz eben den in deinen Worten diesen Song so gelobt hat. Also er war ja auch da ein bisschen abgenervt, was den Song anging, weil ursprünglich natürlich David Byrne den Song auch für sich als Solo-Song in den Credits haben wollte. Mhm. Das war auch so es hat auch irgendwie niemanden so richtig gestört, weil er war die starke Person in der Band, er war der Frontman, Songwriter und da gingen auch alle immer davon aus, der Typ hat die Songs auch allein geschrieben. Die Credits werden schon so richtig sein. Er steht ja auch bei den meisten Songs alleine in Credits. Psycho Killer ist, glaube ich, der einzige Song, der auf dem Debütalbum mit nachträglich dann mit mehreren Credits versehen worden ist. Er hat zum Beispiel ganz lapidar, als die Beschwerden aufkamen, was den Song angesagt, mal gesagt, Chris und Tina haben mir bei einigen der französischen Sachen geholfen. Ja? Also, ja, und in den Memoiren von Chris Fransom ist das natürlich, wo er den Song so lobt, da ist er nämlich auf einem ganz anderen Dampfer, weil er da mal ausführlich über das Problem in der Band spricht und auch sagt, dass Burns sich oft die alleinige Autorenschaft für Songs sicherte, die eigentlich aus seiner Sicht die gesamte Band geschaffen hatte und dass er sich auch teilweise wohl über die Musikalität der Bandmitglieder lustig gemacht haben muss. Also auch gerade Weymouth, also die einzige Frau in der Band, öfters mal kritisiert haben muss. Er war wohl auch, wenn man Franz glaubt, so in seinem sozialen Umfeld ein bisschen außerhalb der Band. Und er dann sich auch mal gefragt haben, hat er überhaupt Wertschätzung für uns? Also es ist eine sehr ambivalente Figur, was natürlich auch ein bisschen dran liegt, dass Byrne Asperger hatte. Er selbst bezeichnet es als...
Oder noch hat.
Ja, er selbst bezeichnet es zur Grenze Asperger. Ja. Und daraus halt dieses...
Ego, eine Form von Autismus,
ja,
ne?
Ja. Dieses egozentrische Verhalten resultiert. Mhm. Also andere Kritiker sagen, Franz war nur sauer, weil Byrne natürlich der bessere Songwriter war. Das ist ja aber immer so die Kritik.
Ja, viele der Songs sind ja auch einfach aus Sessions entstanden teilweise. Ja, aber da man nicht sagen kann, da hat einer komponiert. Und gerade da ist sie als Bassistin immer relativ wichtig gewesen. Also dass sie da, die haben teilweise ja Licks von ihr genommen. Das war dann eigentlich die Basis der Musik. Also er war, glaube ich, schon ein Einzelgänger. Er hat wenig Freunde in seinem Leben gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass er die Menschen in seiner Band als seine Freunde betrachtet hat. Also das waren klar Mitmusiker, um sein künstlerisches Schaffen rüberzubringen. Aber so richtig, ich glaube, er ist kein so ganz netter Mensch.
Okay.
Stop Making Sense. Doch nett schon. Also nett, in den Interviews ist er immer nett, aber er ist verschlossen irgendwie. Er
verschlossen,
ist
so, ja.
Du weißt nie, meint das ernst? Was will er denn jetzt von mir? Also er ist ein schwerer Mensch, möchte ich mal sagen.
Gut, einfach kann er jeder.
Ein schwieriger Charakter.
Ein schwieriger Charakter ist, glaube so ich, ganz gut, ja.
Stop Making Sense ist im Rahmen der Tour zum Album Speaking in Tongues aufgenommen. Stefan hat es schon erwähnt. Und die Leadsingle Burning Down the House ist der größte Hit vom Album. Hier in der Version von Stop Making Sense. Und Vorsicht, es gibt Hochspannung.
Super schwer.
Ja, vor allem, also, wie die Spannung
weil
sich
er
aufbaut.
So synkopisch aufgebaut ist. Du denkst immer, es wäre tiki-taka-tiki-taka-tiki-taka-tiki. Aber ist es nicht.
Das ist wie das Keyboard-Intro bei dem anderen Song. Das stimmt auch am Anfang nicht. Da merkt man erst am Schluss.
Das ist ein richtiger Hänger. Und wenn du das... Da musst du schon mal... Ich habe es mir extra drauf geschafft für diese Show. Aber hab halt meine Gitarre nicht dabei. Es ist super. Und es ist wieder David Byrne, der da, glaube ich, vor sich hin zupft.
Schon mal in Brand geraten. Welche Energie kommt da aus New Wave, Funk und Rock zusammen? Und das liegt auch am Personal, was da neben den Talking Heads, der Stammbesetzung der Talking Heads auf der Bühne ist, Bernd.
Ja, sie haben natürlich auch Session-Musiker dazugenommen. Alex Ware, Steve Scales am Schlagzeug und Percussion noch, Edna Holt, Hintergrundgesang und Lynn Morbury, auch ebenfalls Gesang. Alles versierte Künstler, aber ganz besonderes Augenmerk liegt natürlich auf Bernie Worrell. Der war eigentlich immer bei den Talking Heads dabei und der hat sich da auch stark eingebracht. Das war ein Funk-Musiker, sehr talentierter Typ. Hat ein klassisches Klavierstudium abgeschlossen gehabt an der Hochschule in Amerika und hat sich dann aber den Funkadelics, die sich dann nachher bei P-Funk zusammengeschlossen haben, so ein Kollektiv aus verschiedenen schwarzen Musikern, die halt zusammen eine Musik gemacht haben, die irre groovte und auch die tolle Konzerte gaben, legendäre Konzerte gaben. Und ich habe einfach mal ein Hörbeispiel aus dieser Zeit mitgebracht. Das sind die von der Platte Mothership Connection.
Talking Heads klingen original wie diese Nummer. Klar in der Struktur. Burning down the house. Geht. Ich finde, das ist super nah dran. Waren auch große Vorbilder.
Yeah.
haben überhaupt schon ein Album von Parliament gemacht. Nee. Mothership Connection ist eine Legende. Vielleicht schreibt ein Hörer ja mal, oder 10, dass wir den Wunsch haben. Mothership Connection.
Also ich finde, man, es ist natürlich jetzt wirklich, das ist sehr schwarz, ja, was sie da produzieren, diese Band. Aber man merkt, dass die Inspiration, dieses Funk, dieses Stils, dieses alles übereinander schieben, es geht aber eigentlich immer um den Rhythmus, dass das schon sehr bei den Talking Heads eingeflossen ist. Und bei Burning Down the House ist es übrigens auch so, dass die Bassistin und ihr Mann bei einer P-Funk-Show waren und davon inspiriert waren, weil die haben, die Menge hat dann nämlich irgendwann gerufen, Burning Down the House, Burning Down the House. Also was wir übersetzen würden mit Reiß die Hütte ab.
Ja. Ne?
Und daraus haben sie halt dann aus einer Session diesen Song entwickelt. Und man muss auch sagen, der Text ist auch kompletter Blödsinn.
Ja.
Also es ist jetzt nicht irgendwie, es hat keinerlei halt dich fest, warte, bis die Party vorbei ist, halt dich fest, uns steht schlechtes Wetter bevor. Kann man machen, aber es geht nur um mit den Wörtern die Melodie beschreiben und den Rhythmus finden. Nur darum geht es. Es geht nur um den Groove, nicht um den Inhalt des Textes. Das könnte man sagen, ist ein bisschen wie bei Herbert Grönemeyer, der seine Songs auch immer erst mit Bananentexten komponiert. Also irgendwelche Wörter aneinander reiht, die dann die Melodie ergeben und sich erst nachher zum Texten hinsetzt. Nur haben sie bei Burning House dann sich nicht mehr zum Texten hingesetzt, sondern einfach den Text dann so gelassen. Es ist also eigentlich Nonsens. Es ist ein Partysong, Burning Down the House, reißt die Hütte ab, wenn man so will.
Mhm. Sprechen wir über den letzten Track auf Seite A des Originalalbums und das ist Girlfriend is Better. Wie war das? Kommt gleich noch, ne? Das verstopfte Waschbecken. Kommen wir gleich drauf
zu sprechen. Hab ich nicht gehört, aber...
Die Gitarre ist auch sehr.
Ja, wir werden es gleich hören, im Original natürlich viel präsenter.
Ja.
Hier sind mehr die Synthies, diese.
Ja.
Überhaupt wie auf der ganzen Platte hast du ja diese komischen Quietsche-Synthies.
Girlfriend is Better. David Fricke vom Rolling Stone schreibt dazu, oberflächlich betrachtet ist Girlfriend's Better eine blecherne, geradlinige Nummer, die von Burns lebhaften Prahlen befeuert wird und von der Art von schnellen, zickzackförmigen Synthie-Quietschern, die auf Rap- und Funkplatten so üblich sind. Aber die nervöse Paranoia, die darunter schwelt, wird farbenfroh durch Gitarren und Schlagzeugfiguren artikuliert, die in einem fetten Echo dahin plätschern und wie ein verstopftes Waschbecken klingen.
Das für ein Bild.
Also ich würde ein bisschen lachen, aber David Fricke, den haben wir, das ist ja unser Standard.
Ja.
Er muss was können.
Ja. Das sind auch kleine Kompositionen, okay, die Bilder.
Diese verstopften Waschbecken und alles, was dazu gehört an plätschernde Paranoia, nee, nervöser Paranoia. Das bezieht sich auf...
Weil mein verstopftes Waschbecken macht überhaupt keinen Lärm.
Ja, doch, wenn du so den Pömpel... Aber egal.
Ja, wenn es dann abfließt,
ja,
dann...
Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Das bezieht sich allerdings auf die Albumversion. Die Nummer ist ja auch auf dem Speaking in Tagesalbum, aber es ist einer dieser Songs, deren Studio-Originalversion verstopftes Waschbecken her fast in Vergessenheit geraten ist, weil die Live-Version als Single erschienen ist und eigentlich alles überstrahlt hat, Stefan.
Weil viele Songs von Stop Making Sense alles überstrahlen. Also wir hatten schon mal kurz drüber geredet. Bernd hatte ein Tape davon. Ich habe das beim Tanzen miterlebt. Also Burning Down the House, Psycho Killer, das waren Songs, die haben, glaube ich, ganz viele nur als diese Live-Version kennengelernt.
Die liefen in Diskotheken und Kneipen und Partys also in der Live-Version und nicht in der Studio-Version.
Also ich glaube auch, auf der Live-Version wird auch ein Synthie-Bass gespielt. Also zumindest siehst du im Film Frau Weymouth am Synthie-Bass rumfingern. Ich finde, weil wir über Parliament gesprochen haben, dieses Synthie-Bass-Trump-Figur ist sehr parliamentmäßig, sehr funky. Und da sieht man auch die Einflüsse, die diese Band auf die Talking Heads hatte. Das Tempo, auch da werden wir nachher nochmal drüber reden, legt natürlich gegenüber dem Original nochmal eine Schippe drauf. Also es ist schneller gespielt. Und ich finde, die Live-Version ist, wie wir Musiker, sagen wir so Musiker, mehr in the pocket. Also ich finde sie auf Deutsch übersetzt, sie ist noch griffiger. Sie hat diesen Basis-Groove und darüber funktioniert alles sehr clean, um das mal so auszudrücken. Und natürlich nicht zu vergessen, wer den Film kennt, und wir haben ja immer mal so Anknüpfungspunkte zum Film, da singt David Byrne in seinem legendären XXL-Anzug. Also viele haben ihn ja schon mal gesehen, das ist dieser übergroße Anzug mit riesen breiten Schultern, riesen Hosen. Und da hat er so eine spezielle Choreografie, so ein bisschen gummihaft, marionettenhaft, wankt er hin und her. Es ist sehr seltsam. Und interessant habe ich gefunden, dass er diesen Effekt schon sehr, 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 sehr lang gesucht hat. Und
aus.
Was ich sehr interessant finde, an diesem Effekt hat er schon sehr früh gearbeitet, schon als er an dieser Art Design School noch war. Aber nicht, weil er einen großen Anzug wollte, sondern weil er lange überlegt hat, wie schaffe ich es, dass mein Kopf klein aussieht. Also das war der Effekt, den er wollte. Einen kleinen Kopf und nicht einen großen Anzug. Und in der Tat, wenn man den Film sieht, wenn man die Bilder sieht, hat es was Schrumpfkopfartiges. Also auf diesem Riesen. Er hat diesen Effekt, endlich hat er ihn dann
großartig
hinbekommen.
1984, Bert hat es schon erwähnt, das Orwell-Jahr war das und auch das Jahr, in dem Deutschland viele Menschen das erste Mal gemerkt haben, wie verletzlich Datennetze sein können. Wow Holland vom Chaos Computer Club gelingt es im Beisein von verschiedenen Journalisten über das BTX-Netz, die Hamburger Sparkasse um stattliche 134.694 D-Mark und 70 Pfennig zu erleichtern. Und natürlich nur zu Demonstrationszwecken. Das Geld ging wieder zurück. Aber warum ich das erzähle? 1979 schreibt David Byrne den Song Live During Wartime. Eine Beschreibung einer dystopischen Situation in den USA der Zukunft. Es geht irgendwie um Terroristen, Stadtguerilla, Freiheitskämpfer, je nach Sichtweise, die im Untergrund leben, und um die Ausbeutung durch die Datensammelwut von Unternehmen und Regierungen. Byrne hatte Bücher über Computerkriminalität gelesen, über Hacks, bei denen Geld im Netz umgeleitet wird. Ähnlich wie es Wow Holland und der Chaos Computer Club 1984 gemacht haben. Dazu übrigens gibt es einen tollen Dokumentarfilm, verlinken wir in unseren Shownotes, der heißt Alles ist eins außer der Null. Genau in dem Jahr ist das passiert, 1984, in dem Stop Making Sense erschienen ist. Hier kommt Live During Wartime. Hat aber auch sowas Maschinenhaftes, ne? Also schon der Anfang.
Das Ding hat einen Drive. Ja. Also wenn es darum geht, dass jemand durch eine Stadt läuft und man will das darstellen, musikalisch, dann ist es das.
Du siehst den Film vor dir quasi, ne? Die Geschichte dazu.
Und wieder Aufbau, Aufbau, Aufbau. Du kapierst genau, wie es gemeint, aber das Keyboard-Intro ist auch verschoben.
Stimmt, es hat was von Vollmond, oder?
Da. Du bist voll, ich bin es auch.
Da rufe ich doch mal den Herbert an und frag mal, wo er seine Inspiration hatte.
Live During Wartime. In einem Interview von 1979 hat David Byrne dem New Musical Express zu diesem Song Folgendes gesagt. Es wird chronische Nahrungsmittelknappheit und Benzinknappheit geben und die Menschen werden in Hütten leben. Paradoxerweise werden sie von Computern in der Größe von Armbanduhren umgeben sein. Taschenrechner werden billig sein. Es wird genauso einfach sein, seinen Computer an eine zentrale Fernsehdatenbank anzuschließen, wie die Lebensmittel für die Woche zu besorgen. Ich denke, wir werden durch die erstaunliche technologische Entwicklung abgesichert und auf den Möbeln der Heilsarmee sitzen. Alles andere wird zerfallen. Die Überwachung durch die Regierung wird unvermeidlich, weil es dieses Dilemma gibt, wenn die Datenspeicherung zunimmt. Vieles davon dient unserer Bequemlichkeit, aber je mehr Informationen gespeichert werden, desto mehr werden sie zwangsläufig missbraucht. Wow, war dieser David Byrne eigentlich ein Tech-Visionär, Stefan? Das ist ja abgefahren. Also ja, 79, Smartwatches, ne? Internet, alles.
Nein, ein paar Sachen sind, finde ich, sind Visionen, die er nicht nur allein zu der Zeit teilte, ja. aber ich finde, er hat sie so auf den Punkt gebracht. Also die Computer haben Armbanduhrgröße, die Smartwatches, das passt. Taschenrechner wurden billig, gut. Er wusste nicht, dass sie aussterben, aber er ist nah dran gewesen. Lebensmittel per Computer zu besorgen. Ich meine, das macht heute ein Smart-Kühlschrank. Ja. Also er hat da wirklich sehr konkret Dinge beschrieben in dem Song.
Auch die diese auch so, Datensammelwut ne, die von Datensammel, Firmen und Regierungen.
Die eingetreten ist, gut, zum Glück in Europa, hier bei uns. Die Hütte ist noch nicht so weit, aber ich warte drauf. In Europa noch nicht.
Also natürlich die chronische Nahrungsmittelknappheit und wir werden in Hütten leben.
Aber da, die Lieferketten zum Beispiel, also habe ich sofort dran gedacht, dass das dann hieß, bei Corona jetzt beispielsweise, ne, da, wenn da irgendwo was stockt, dann gerät unsere Welt so ein bisschen aus den Fugen, weil nichts mehr pünktlich ankommt. Also, wenn alles vernetzt ist. Das war so meine Assoziation. Aber wir müssen da auch nicht zu viel
rein. Nein, aber doch, das ist genau das. Es ist wirklich eine der konkretesten Zukunftsschilderungen. Ja.
Und die Überwachung durch die Regierung wird unvermeidlich, weil es das Dilemma gibt, wenn Datenspeicherung zunimmt. Ja. Und ich meine, da ist er noch weit davon entfernt, von diesen Möglichkeiten der Datenspeicherung, die wir heute haben. Es ist ja fast noch am Anfang. Datenspeicher war ja früher noch teuer. Jetzt ist das ja gigantische Mengen, kann man alles immer speichern. Ja. Und desto mehr werden sie zwangsläufig missbraucht.
Das sind Sachen, die der Chaos Computer Club damals auch schon in die Welt getragen hat. Genau, aber von einem Musiker, wie gesagt, das ist erstaunlich.
Wobei er da immer noch sehr, also zu der Zeit auch typisch, gegen Regierung geht. Also, dass es auch private Unternehmen gibt und Social Media gibt, wo Datenspeicherung stattfindet. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr genaue Beschreibung von dem, was heute eingetreten ist. Ich glaube, das liegt natürlich daran, weil er ein Denker war, von seinem akademischen Hintergrund. Mhm. Er war in so einer Szene, wo man sicherlich über so Sachen diskutiert hat, sicherlich auch über so Bücher diskutiert hat, sicherlich auch solche Szenarien weiter ausgedacht, weitergedacht hat und insofern eine sehr, 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 sehr gute Beschreibung. Und ich finde, auch im Text geht ja diese Vision auch ein bisschen weiter, weil ich glaube immer, dass das ist keine Party, das ist keine Disco, das ist kein Herumalbum. Also, this ain't no party, this ain't no disco, this ain't no fooling around. Ja, im Prinzip die Konsequenz ist aus der Entwicklung, die er beschreibt. Also, wir werden ein Leben erreichen, wo das im Prinzip auch keinen Platz mehr für Spaß bietet. Also ich glaube im Text diese Zeile, die ja die prägende Zeile des Songs ist, also deswegen kennt man den Songs, deswegen haben die Leute im Konzert, haben das mitgegrölt.
Mhm. Das stimmt nicht, weil wir werden ja eher überbespaßt.
Ja, das stimmt nicht, aber ja, ich weiß schon, was er meint. Ja. Ich meine, das ist ja das, was wir heute auch erfahren, dieses sich zurück.
Was ist denn heute los, Jungs?
Ich hab's extra ausgeschaltet. Ich meine, das ist ja das, was wir heute auch erfahren, das Negative, dieses Zurückziehen, sich die Dinge verweigern, an Sachen nicht mehr teilnehmen wollen. Das ist, glaube ich, auch der Gedanke. Den hat er damit auch gut beschrieben, finde
ich. Ich habe es jetzt so eher so interpretiert, dass er quasi als so eine Art Guerillero durch eine Stadt rennt, die ganzen Situationen beobachtet und gleichzeitig hinterher heult, wie schön es früher war. Also, dass er das vermisst.
Auch möglich.
Durch diesen Kampf.
Ja, sicherlich auch möglich. Also nein, sehr gut möglich. Ich habe das immer so interpretiert, dass es die im Prinzip die Konsequenz ist, also das, was daraus entsteht.
Auch typisch an seinen Texten, dass man eigentlich es ist nicht klar, es ist meistens
aber das macht's hin und her, spannend.
Macht's spannend. Man kann interpretieren, man kann drüber nachdenken und das ist sicherlich auch das, was er wollte.
Kommen wir mal zur musikalischen Seite von Live During Wartime Band. Der New Yorker hat 2012 geschrieben, die Nummer sei eine apokalyptische Swamp-Funk-Interpretation im Viervierteltakt. Der Höhepunkt der Band und ein Lied, das immer noch höllisch anzuhören sei. Wie siehst du das?
Ja, es hat natürlich einen riesen Drive und es ist ganz komisch, das Keyboard-Intro. Man fällt in dieses Keyboard-Intro und wenn der Bass und der Rest dann dazukommt, merkt man, dass der gar nicht so gemeint war, dass der so ein bisschen verschoben ist, dass man den nicht richtig mitzählen konnte. Mhm. Und dann fällt man erst in den richtigen Beat und dann reißt einen dieser Beat natürlich völlig mit. Also ich finde, eine Rhythmusgruppe, die so einen Sound und so einen Groove produziert, der so nach vorne geht, bei dem es einem Typ geht, der durch eine Stadt rennt und quasi sich verfolgt wird, das so darzustellen, ist schon wirklich großartig. Basiert auf einem Bassriff, den Tina Weymouth komponiert hat. Bei irgendeiner Session hat sie sich diesen Bassriff aufgetauscht und dadurch, es spielen ja eigentlich alle nur diesen einen Riff. Es ist ja nicht sehr vielschichtig, musikalisch, harmonisch, auch nicht anspruchsvoll. Das sind kaum Akkorde drin. Also das ist nicht viel, was da passiert. Und aber der Rhythmus und der Beat und der Drive, das ist einfach fantastisch gemacht. Also das muss man wirklich sagen. Und live unterstützen sie es ja, also auch in dem Film. Das ist diese Szene, wo er so hat quasi so einen 40er-Jahre-Look. Und sie laufen ja, die joggen das ganze, den ganzen Song durch, wenn man so will. Er seine, also die ganze vordere Linie, joggen und laufen den ganzen Song durch. Ist eigentlich auch irre gemacht. War dann auch schon wieder diese Optik eines Musikvideos nachempfunden, die damals ja schon aufgekommen waren, aber jetzt sich langsam erst festsetzten. Und das ist sicherlich auch ein Teil des Erfolgs des Filmes, weil die immer nur, die haben ja vermieden, das Publikum zu zeigen. Es ist ja ein Konzertfilm, sonst hat man ja immer irgendwelche Kameraschwenks über das Publikum, das begeistert ist. Und das kriegt man hier in diesem Konzertfilm fast gar nicht mit, weil man eben gucken soll, wie das Konzert choreografiert ist und sich nicht auf das Publikum konzentriert. Das macht man ja als Publikum nicht. Ja. Man guckt ja nicht an, wie feiern die denn hier, sondern man guckt halt auf den Star. Ja. Und das ist in diesem Song ja bis zur Perfektion gebracht.
Wobei Kritiker bei der Live-Version, wir reden jetzt von der Aufführungsversion, auch natürlich gesagt haben, vielleicht ist es ein bisschen zu Happy Wave. Also im Kontrast zu dem, was im Text vorkommt, weil wenn man es mal schaut, die Background-Sängerin, die ich, lachen sich da von links nach rechts und shaken rüber. Das Laufen ist jetzt auch ein schöner Effekt, aber es gibt so choreografische Dinge im Film, wo man denkt,
ich glaube,
was singt er denn da und was tun die da auf der Bühne? Passt das nicht richtig zusammen?
Das passt aber deshalb nicht richtig zusammen, weil ich glaube, dass gerade die beiden Sängerinnen, denen sieht man einfach an, wie viel Spaß die haben. Ja. Man sieht ja das Publikum nicht, aber das Publikum reagiert und ist begeistert. Ja. Und die haben einfach durch diesen, das vom Publikum zurückkommt, glaube ich, so viel Spaß, dass sie da einfach nicht ernst bleiben können. Deshalb sind sie gut gelaunt. Und der Background ist natürlich diese beiden Sängerinnen, machen in den Refrains mit ihm zusammen eine unheimlich gute Gesangs-Voicing-Mischung aus.
Viel besser als im Original.
Und das ist wirklich super. Also das hat das Original nicht. Und die sind unverzichtbar. Und das macht es wahnsinnig stark. Und dann kommt natürlich dadurch auch wieder viel Soul und Funk rein durch diese beiden schwarzen Frauenstimmen.
Eine schöne Anekdote finde ich persönlich auch, dass der Conga-Spieler von der Original-Studio-Version des Songs von David Byrne im Central Park angesprochen wurde. Ne?
Gene Wilder hieß der auch noch, hat aber nichts damit zu tun. Natürlich.
Mit dem Gene Wilder nicht.
Nee, nee. Also der hat da tatsächlich ins Studio geholt, hat er die Conga gespielt, weil die Conga, die Percussion, auch wichtig sind für den Groove dieses Songs. Baut sich ja, man hört es auch wirklich gut, wenn man sich diese Live-Version nochmal anhört, wie es losgeht und dann kommt alles zusammen nacheinander. Man hört genau, wie das alles ineinander greift und wie dann, wenn alle dabei sind, wie es dann einfach perfekt groovt. Das ist quasi ein Schulhörbeispiel, wie man einen Sound zusammenschiebt, könnte man sagen.
Ja. Hat der Band echt gut getan, die Band aufzupumpen, muss man wirklich sagen.
Absolut, ja, ja.
Der letzte Song vom Original-Live-Album ist die alte Al Green Soul-Nummer Take Me to the River, klingt in Al Greens Original so. Take Me to the River von Al Green im Original. Es gibt unzählige Interpretationen und eine davon ist die letzte Nummer auf Stop Making Sense, Stefan. Eine Coverversion zum Schluss. Was haben die Talking Heads denn aus diesem Song gemacht?
Ach, dieser Song hat eine ganz komische Geschichte, also muss man sagen. Also wir haben eben Al Green gehört und den Song haben sie live vorher schon gespielt, bevor sie ihn aufs Album auf More Songs About Buildings and Foot draufgepresst haben. Und da war er vom Tempo, wir reden über Tempo, auch etwa schnell, eine Schnellnummer, so wie wir es eben gehört haben. Ja. Dann haben sie genommen und haben ihn, als sie es auf Album aufgenommen haben, gesagt, nee, kam Brian Eno, hat sie damals produziert und hat gesagt, das ist alles viel zu schnell, mach das Ding mal richtig langsam. Und dann haben sie das Ding richtig langsam gemacht und da klang die Nummer auf dem Album so. Das ist fast, als hätte so ein Plattenspieler die Geschwindigkeit falsch eingestellt.
Aber es schleppt wunderbar, ne? Es ist so. Man sieht eigentlich den Raddampfer.
Ja, es ist glaube ich, habe es mal durchgemessen, es ist irgendwo so bei 90 Beats per Minute.
Die Version ist klassenschwächer als die Live-Version.
Sie ist anders, möchte ich sagen.
Die ist für mich schwächer. Die ist viel schwächer.
Ich finde sie ganz anders.
Andere Stimmung vor allem auch. Ne?
Sie hat eine ganz andere Stimmung. Ja. Aber weil natürlich, ich glaube, David Byrne hatte denselben Gedanken wie Bernd. Beide sind ja Freunde, haben wir gehört. Und hat sich dann bei Live auch gedacht, Mann, die ist mir ein bisschen langsam. Was Brian Eno da im Studio wollte, ist ja okay. Er wollte eine langsame Version, wo er dann Stück für Stück, wir haben drüber gesprochen, seine Brian Eno-typischen Sound-Dinger drüberlegen konnte. Das habe ich verstanden, aber wir möchten es live gern nochmal anziehen. Und dann haben sie es nochmal richtig angezogen. Das Ding ist nämlich live dann, glaube ich, um die 120 Beats per Minute. Also es geht richtig zur Sache, muss man wirklich sagen. Das Schöne ist, dass es ja der einzige Coversong der Talking Heads überhaupt ist. Und David Byrne wollte eigentlich gar kein Cover machen, wurde dann aber überzeugt davon, das zu tun selber. Nachher war das einer der erfolgreichsten Songs von ihnen überhaupt. Und das hat David Byrne dann so geärgert, dass ausgerechnet der Hit nicht sein Song war, dass er beschlossen hat, ich mache nie wieder Coversongs, nie wieder. Könnte vergessen. Und wir haben ja schon viel über diese Soul-Affinität der Talking Heads gesprochen. Und ich finde, wenn man die Version hört von Stop Making Sense, das hat ja was sehr Gospelhaftes auch. Also du hast die von dir erwähnten Background-Sängerinnen, die überragend sind auf diesem Album und in dieser Band auch funktionieren, auch im Film überragend sind, verleihen dem Ganzen nochmal sowas richtig, holst ein bisschen aus diesem, wie soll ich sagen, aus diesem Al Green Southern Soul Szenario raus und setzt es nochmal in irgendwo ein bisschen in die Kirche. Aber das Kirche.
Ja. Setzt die Kirche oben drauf.
Die Kirche oben drauf. Und macht es einfach zu so einem wunderbaren Song, möchte ich sagen. Und der Witz ist auch, kleine Funfact am Rande. Es gibt ein Spielzeug, das ist der Big Mouth Billy Bass. Das ist so ein Fisch, der ist auf einer Holzplatte montiert. Und wenn du den ansprichst, dann dreht er seinen Kopf und singt immer Take Me to the River, was für den Fisch sehr lustig ist. Übrigens, prominent besetzt in den Sopranos sieht man diesen Fisch öfters. Und der Song hat mehr Tantiemen über diesen Fisch eingespielt als über alle anderen Coverversionen, die jemals gemacht wurden, was ich sehr interessant finde. Das ist sehr, sehr schön. Take Me to the Ursprünglich ist es natürlich auch dieser Taufgedanke bei Al Green. Ja. Und hier ist der Fisch, der nochmal bettelt, frisch geangelt, bring mich wieder zum Fluss zurück.
Jetzt hören wir aber nochmal die Talking Heads in der Live-Version. Ja.
Du hast schon den Gospel da hinten drin. Ja.
Weißt du, was mir zu denken gibt? Wenn du wirklich mit David Byrne befreundet bist, dann bist du ja der Freund eines Menschen, der keine Freunde hat.
Das ist paradox, dann gibt es mich ja gar nicht.
Dann bist du Bielefeld. Der Freund, der nicht existiert.
Take me to the river von den Talking Heads.
Und jetzt reden wir nochmal darüber, welche Version besser ist. Also ich finde das eindeutig. Also dass diese Version nicht nur anders, sondern es ist einfach großartig.
Ja.
So.
So ist es großartig natürlich, was soll ich mich dazu?
Ja. Na bitte.
Ich nehme das anders zurück.
Der Chef hat das anders gesagt, dann ist das so.
Ja, da muss man auch manchmal die Meinung des Chefs respektieren.
Aber wo Chef, was ist denn für dich das Vermächtnis von diesem Album, Bernd?
Also ich sag mal so, bei der Musik keine Angst vor kultureller Aneignung.
Ja, also, sollte man grundsätzlich in der Musik nicht haben.
Sollte man in der Musik nicht haben. Sie haben es nicht und sie haben alles zusammengemischt zu einem ganz neuen, bahnbrechenden Sounds, auf den sich heute auch noch viele beziehen. Und das ist, finde ich, ein Riesenverdienst. David Byrne ist ein riesen Künstler, eine Riesenband, die toll zusammengespielt haben. Und natürlich, der Kopf ist Byrne, das Verrückte ist Byrne daran. Die anderen machen mit, aber sind natürlich auch wichtig. Und dieses Genie kommt in diesem Album halt richtig raus. Was ein bisschen schade ist, dass sie danach nicht mehr live aufgetreten sind. Mhm. Dass sie nach dem Konzertfilm, und das ist völlig dumm eigentlich, weil natürlich hätten sie diesen Erfolg dieses Konzertfilms vergolden können. Ja. Weil Tour wäre natürlich gelaufen, danach, nach dem Konzertfilm. Aber sie wollten nicht mehr auftreten und sind seitdem nicht mehr aufgetreten. Das ist das, nicht das Vermächtnis, aber das ist das, was mich daran immer manchmal ein bisschen traurig macht, dass man sie nicht live sehen konnte mehr. Einmal noch, als sie in die Hall of Fame, da sind sie nochmal zusammen aufgetreten. Also sie verstehen sich schon noch, es gibt keinen Streit, sie haben nur keine Lust mehr aufzutreten. Aber das Vermächtnis ist, wie verbindet man verschiedene Stilistiken und kulturelle Einflüsse perfekt zu einem Album?
Zu einem Live-Event.
Zu einem Live-Event, ja.
Da bin ich ganz bei ihm. Nein, es ist auch, wenn man David Byrne dann hinterher sieht, seine Karriere, er ist einer der Vorreiter der Ethno-Einflüsse. Er nimmt alles auf. Er geht in Richtung Theater, Literatur. Ab da geht sein Spektrum ja explosionsartig.
Und es ist völlig jenseits jeden Interesses für Kommerzialität. Also er macht dann irgendwelche Alben, macht da südamerikanische Musik, mischt irgendwie Salsa und Merengue zusammen mit englischen Texten. Das ist nie gelaufen. Also das
aber sie haben auch gute Hits gehabt mit Road to Nowhere.
Road to Nowhere, klar.
Also sie hatten riesen Nummern auch noch. Insofern bin ich da bei Bernd. Da irgendwie, man hätte noch was draus machen können, aber das Vermächtnis ist in der Tat, dass es, glaube ich, vielen Leuten gezeigt hat, wie frei man denken kann in der Musik und um etwas Neues zu erschaffen. Also das ist so, nicht, dass die Leute das nachgeahmt haben, aber einfach diesen Gedanken, orientiert euch woanders, guckt euch um, saugt auf, nehmt es und es muss nicht immer ein Status Quo sein in der Musik.
Es muss nicht immer Status Quo sein. Schönes Schlusswort. Hier, vielen Dank für euch und vielen Dank euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach nee, halt, stopp. Nochmal zurück. Ich habe noch einen Tipp für euch. Wenn ihr im Internet ab und zu mal euch irgendwie verirrt, falsch abbiegt oder sonst was, es gibt da den richtigen Podcast für euch. Hört mal rein.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um drei dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen.
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Magnus Paul.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, El Hotzo.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Mein Name ist Klaas Eurer Umlauf.
Mein Name ist Pasha Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution auf Social Media.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.